Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt. In dieser Folge spreche ich mit der inspirierenden Rebecca Heinz über ein Thema, das viele bewegt, aber oft tabuisiert wird, den Umgang mit einer Krebsdiagnose im Berufsleben. Rebecca selbst ist Betroffene und Expertin in diesem Bereich und teilt ihre ganz persönlichen Erfahrungen. Vom Moment der Diagnose zum Support, der wirklich hilft, bis hin zu einer Karriere nach der Diagnose. Ist eine Krebsdiagnose wirklich ein Karrierekiller oder gibt es auch Chancen, die daraus entstehen können? Hört selbst in diesem schonungslos ehrlichen und berührenden Gespräch. Rebecca, wie geht's dir? Stell dich doch einmal selber vor. Wer bist du? Was machst du? Was möchtest du mit uns teilen? Und wie geht's dir?
Danke für die Einladung erstmal. Ich freue mich total, hier zu sein. Wir haben ja schon eine ganze Weile jetzt geschrieben. Und ich bin Rebecca. Ich bin, mein Standard-Intro ist immer, ich bin Managerin, Strategieberaterin, Ex-Brustkrebspatientin und Gründerin von Eine von Acht. Inzwischen müsste ich sagen, Geschäftsführerin vom Loud and Clear Institut, weil wir für Eine von Acht eine Homebase gebraucht haben. Und ich hatte 2021 Brustkrebs und habe dann, als ich gesehen habe, in was für ein Fahrwasser man mit der Diagnose bekommt, kommt während meiner eigenen Chemo das Projekt Eine von Acht gestartet, um den nächsten Frauen, die Diagnose bekommen, den Umgang mit der Krankheit leichter zu machen, ihnen zu helfen, da durchzukommen. Und durch meine Arbeit haben mich immer mehr, durch diese Interviews habe ich immer mehr gehört, was in den Unternehmen los ist. Und dadurch hat sich mein neuer hauptberuflicher Arbeitsschwerpunkt auch ergeben, dass wir jetzt mit Unternehmen daran arbeiten, wie wir das Arbeiten mit und Krebs, nach Krebs für alle Beteiligten leichter machen.
Ja, super. Vielen lieben Dank. Schön, dass du da bist. Ich bin wirklich total gespannt, von dir heute zu lernen und eben auch deine Sichtweise als Expertin, aber auch als Betroffene auf das Thema zu hören. Ne? Du hast es jetzt gerade selber schon gesagt, du bist 2021 an Brustkrebs erkrankt und hast dich dann eben entschlossen, auf der Ebene zu gründen, um es anderen Patientinnen in Zukunft leichter zu machen. Magst du einmal noch ein paar Schritte vorgehen und beschreiben, was genau in diesem Schockmoment eigentlich in deinem Kopf los war und mit dir passiert ist?
Ich versuche das immer, das ist ein bisschen schwierig, um das in so Worte zu fassen, weil das so ein Ausnahmezustand ist, den man eigentlich gar nicht versprachlichen kann. Ja. Ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Das ist so das Erste, aber ich dachte, ich war eigentlich topfit. Meine Tochter war 1,5 Jahre alt. Ich hatte gerade die Eingewöhnung bei der Tagesmutter durch. Habe mich total gefreut. Ich war selbstständig, habe mich total gefreut, dass ich nach dieser Zeit, wo ich mit Baby zu Hause und ohne Elterngeld mich selbstständig gemacht hatte in der Corona-Zeit, dass ich eigentlich ganz normal arbeiten konnte jetzt wieder und dass ich nicht mehr morgens um 7 irgendwelche Kundentermine gemacht habe, für die ich sehr dankbar bin, aber was auch für uns dann natürlich entspannter, weil man jetzt einfach mal so normal weitergehen kann. Und dann habe ich beim Duschen, so der Klassiker, einen Knoten in der Brust gehabt und ich dachte, das wäre ein Milchrest, weil ich gerade abgestillt hatte. Ja. Und habe dann einfach nur gedacht, ich habe das mal so fleißig massiert, also für alle, die gestillt haben, ich habe das fleißig einfach massiert und dachte einfach, das geht halt irgendwann weg und es ging halt nicht weg. Und dann war ich bei meiner Frauenärztin, habe diesen Termin gemacht und habe dann, die haben gesagt, sie gucken sich Knoten sofort an, sie soll sofort kommen. Und habe dann zum ersten Mal diesen schwarzen Fleck auf dem Ultraschallgerät gesehen. Und das ist so ein Moment, den werde ich nie vergessen, da habe ich nur gelegen und dachte, what the fuck, also was ist das? Und dann ging's los mit den ganzen Untersuchungen, dass in der Radiologie alle meinten, das ist so ein Fibroadenom, also eine gutartige Verklebung. Und dann war ich, weiß nicht, das war abends Sushi essen, weil ich dachte, ach, Glück gehabt, nichts passiert, also es hat nochmal gut gegangen. Und dann kam aber das Ergebnis nicht und das sollte eigentlich ein paar Tage später da sein. Und als ich dann nach 5 Tagen immer noch nichts gehört hatte, dann bin ich in meinen, ich bin ja Managerin, dann habe ich angefangen, mir die Nummer vom Labor geben zu lassen und habe da angerufen und habe halt hin und her telefoniert zwischen Radiologie, Labor und Frauenärztin, um zu gucken, in welchem Posteingang mein Befund jetzt da liegt. Und als dann montags kam dann halt, also übers Wochenende muss man noch warten, dann das Ergebnis und dann kam dieser Anruf mit dieser klassischen Frage, Frau Heinz, sitzen Sie? Und da wusste ich auch, was ist und dann habe ich erstmal nur geweint und hat sie gesagt, ich sage Ihnen jetzt, wenn Sie das nachgucken möchten, sage ich Ihnen ein paar Begriffe, die Sie nachgucken können. Und ich weiß, ich sehe mich da sitzen, ich hatte ein Bild von meiner Tochter vor mir liegen, habe das umgedreht und habe auf die Rückseite diese ersten Begriffe geschrieben. Mhm. Aber ich habe das in dem Moment noch nicht verstanden, was da passiert. Ich habe einfach gedacht, so, Also es war, ich wusste, Krebs ist nicht gut, aber ich hatte keine Berührungspunkte mit Brustkrebs jetzt. Und ich habe gedacht, wir schneiden das jetzt einfach weg. Ich dachte so, okay, dann ist das jetzt so und dann schneiden wir es jetzt einfach weg. Und dann war ich am nächsten Morgen im Brustzentrum. Und ich hatte keine Ahnung, was für eine Dimension, was für eine Tragweite das hat. Ich habe die gefragt, wie lange das jetzt dauern wird. Und da meinte sie, müsste mich auf so ein halbes bis dreiviertel Jahr einstellen. Da dachte ich so, nee, also wieso das denn jetzt? Und da habe ich aber noch nicht verstanden, dass man davon auch sterben kann. Es ist natürlich, also aus heutiger Sicht ist das total klar, dass das passieren kann. Aber ich weiß nicht, ob das ein Schutzmechanismus ist, dass so das im Gehirn alles ausgeblendet wird. Aber ich war nicht darauf, also ich wusste einfach auch nicht, was für eine Lawine an Themen, mit was für einer Lawine an Themen wir überrollt werden. Und das ist so eine, darüber spricht halt auch niemand. Und das ist so eine, wir haben diese Diagnose und diese ganzen Nebenthemen, diese ganzen, im Brustzentrum hat sie mich gefragt, möchten Sie noch Kinder haben? Und ich habe gedacht, was geht dich das an?
Ja.
Erster Impuls, weil ich dachte, was hat denn das jetzt hier zu suchen?
Ja, ja.
Und dann meinte sie, wenn sie noch Kinder haben möchten, muss ich sie ins Kinderwunschzentrum überweisen. Und dann habe ich mir gesagt, ich brauche kein Kinderwunschzentrum, also wozu? So, ja. Und das hat ja beim ersten Mal auch so geklappt. Und das kam erst so abends auf dem Sofa, dass ich verstanden habe, erstens, dass ich davon auch sterben kann, dass es bei diesem Staging geguckt wird, ob ich noch heilbar bin oder nicht. Und dann diese ganzen Themen, die da dazugehören. Also wir, es gibt keine, wir werden zum Beispiel in die Wechseljahre versetzt nach der Therapie. Und ich lese immer diese ganzen Posts, wo Leute über Perimenopause schreiben, über Wechseljahre. Und das sind für uns so Randthemen. Die machen wir einfach noch mit, aber da reden wir nicht drüber. Wir werden halt, wir nehmen das so hin im Vergleich zu dem, worum es sonst geht, ist das wirklich ein Nebenthema.
Ja, ja, total, total. Es findet wenig Raum, ja.
Genau, und ich habe das dann für mich erstmal, ich habe das erstmal alles zur Verschwiegenheit verdonnert und habe auch ganz normal gearbeitet während der Staging-Phase, weil das für mich so, das ist, als ob dir jemand sagt, du hast da ein Haar, das kann ich theoretisch umbringen. Das ist eine sehr theoretische Krankheit, weil es hat mir nicht wehgetan, ich habe nichts davon gemerkt. Es war so eine, es hat mir jemand so einen Brief hingelegt quasi und gesagt, so, das hast du. Und ich dachte, okay, dann was machen wir jetzt?
Wow, also erstmal vielen lieben Dank, dass du diesen, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen kann, Mut aufbringst und irgendwie diese Geduld hast, da nochmal drüber zu sprechen. Das weiß ich sehr, sehr doll zu schätzen, weil ich einfach weiß, wie unglaublich kraftvoll das ist, dass Menschen ihre Geschichten, ihre Lebensrealitäten teilen und dadurch eben auch anderen Mut machen, aber auch inspirieren, eben in Zukunft das Stigma abzubauen, ne? Und einfach offener mit solchen Themen umzugehen, um dann eben auch beispielsweise in Arbeitsumgebungen und Ähnlichem vorzusorgen. Was hätte dir denn damals geholfen an Support oder was hat dir geholfen und was hättest du dir vielleicht auch rückblickend anders gewünscht?
Ich bin da ein Fan direkter Kommunikation und das ist ja für alle auch anders. Für mich war klar, ich musste erstmal, erstmal war für mich die direkte Kommunikation gar nichts zu sagen, weil ich das erstmal für mich so sortieren musste und ich wusste, was soll ich denn sagen, wenn die fragen, was ich habe, weil ich beim Staging weißt du noch nicht, ob du heilbar bist. Das heißt, du musst diese Wochen, das sind wochenlang, musst du abwarten. Du gehst von einem Termin zum nächsten und ich hätte keine Antwort geben können. Ich hätte sagen können, kann sein, dass ich nicht mehr heilbar bin, dass ich Palliativpatientin werde. Kann sein, dass ich eine Chemo machen darf. Und für mich war das Chemo machen dürfen das Best-Case-Szenario. Das heißt nämlich, dass ich noch behandelbar bin. Mhm. Und das war was ich mir hat's geholfen, dass ich mir diese Zeit genommen habe, das für mich zu behalten und einfach ganz normal zu arbeiten. Ich habe zu der Zeit ein Projekt geleitet auch und habe im Wartezimmer gesessen vor diesem Staging-Termin und Verträge verhandelt. Das war für mich super, weil ich hatte nichts. Ich war wirklich fit. Und das war so mein ganz normaler Arbeitsalltag, mein ganz normales Leben, wo ich ganz normal einfach weitermachen konnte. Ich hätte mir sonst nur den Kopf darüber zerbrochen und ich hätte nichts dran ändern können.
Ja. Yeah.
Und dann habe ich auch während der Chemo, als es dann losging, habe ich noch gearbeitet. Also ich war immer ein paar Tage komplett ausgenockt und dann konnte ich aber, war ich eine Woche lang wieder normal. Und ich hatte mit meiner Kundin damals da ist ja das offene Gespräch dann gesucht, als ich wusste, woran ich bin und wie das jetzt wieder so der ungefähre Verlauf sein würde, soweit man das planen kann. Und habe gesagt, ich würde gerne versuchen, weiterzumachen. Und hatte das Glück, dass sie Erfahrung mit dem Thema hatte aus ihrem Umfeld und gesagt hat, sag mir, was du brauchst. Und ich habe gesagt, für mich wäre es am besten, wenn ich einfach immer, wenn ich kann, arbeiten kann.
Ja,
das schön. Ist natürlich als Interim echt eine Luxussituation, wenn eine Kundin zu haben, die sagt, ich fange das in der Zeit, obwohl ich nicht eingekauft habe, fange ich das in der Zeit ab, wenn du nicht da bist. Und das ist was, das ist so eine, das hat mir total geholfen. Und wir hatten dann den Deal, dass ich bis Donnerstag abends erreichbar bin. Und ab Freitag, am Freitag hatte ich die Infusion, bin ich nicht erreichbar, bis ich mich wieder melde. Und das so aus heutiger Sicht, wenn ich mir überlege, ich leite ein Projekt und kaufe mir jemanden dann halt ein für einen Unterbereich da, und die ist dann halt mal da und mal nicht da. Das erfordert halt von mir als Führungskraft oder von ihr als Führungskraft nochmal ein ganz anderes Commitment, das so übergangsweise zu überprüfen.
Klar, klar. Sag mal, du hast gerade von diesem Staging gesprochen und gesagt, es dauert einige Wochen. Ne? Wie lange dauert es ungefähr?
Das ist total unterschiedlich, weil es davon abhängt, in was für ein Ärztenetzwerk du gerätst.
Ja.
Und ich weiß, wir sind ja hier in Berlin und haben ziemlich, eine ziemlich gute Voraussetzung hier, was so an die Anzahl an Kliniken angeht. Und ich hatte auch, ich hatte Glück mit meiner Frauenärztin, die mir gesagt hat, ob ich ein Brustzentrum habe, in das ich gehen möchte. Ich habe keine Ahnung von Brustzentren. Und dann hat sie gesagt, ob sie Strippen ziehen soll. Da habe ich gesagt, ja, bitte, Strippen ziehen, dass es so schnell geht, wie es jetzt irgendwie gehen kann, und war dann am nächsten Morgen tatsächlich da. Und die hat dann auch wieder gesagt, wenn sie möchten, dass das schnell geht, helfe ich ihnen dabei. Und dann haben die mich so durchgetaktet und haben gesagt, dann machen sie jetzt schon da und da und da und da Termine und machen auch schon OP-Aufklärungsgespräche zum Beispiel für, man kriegt so einen Port dann gelegt, wo dann die Infusion reingeht. Die habe ich schon gemacht, obwohl, auch wenn ich gar nicht wusste, ob ich überhaupt die OP haben werde.
Also
ich bin da voll in diesen Management-Modus gegangen. Und habe das so alles so mein Terminkalender war voll mit allen möglichen Terminen, die ich machen muss, für den Fall, dass das so weit kommt, dass ich diese Chemo machen darf.
Mhm.
Und das hat bei mir nur ein paar Wochen gedauert. Es hat sogar nur 2 Wochen gedauert. Ich hatte in 3 Wochen schon die erste Chemo. Ich habe am 4.11. war das, das sind auch so Tage, die vergisst du nicht. Am 4.11. hatte ich meinen OP-Termin für den Port und am 5.11. ging die erste Chemoladung da rein.
Ach, Wahnsinn.
Ja.
Wahnsinn. Und würdest du sagen, also oder anders, ich meine, du besprichst die ganze Zeit von deinem Manager-Dasein und von dieser Haltung, ne? Was glaubst du denn, gibt es irgendeinen Tipp, den du Menschen, Betroffenen mitgeben würdest, die an Krebs erkranken, wie sie in dem Zustand resilient sein können?
Das hängt total von der Persönlichkeit ab. Und wir arbeiten ja mit den Leuten, also wir haben ja Programme entwickelt, wo wir Betroffene stärken, dass sie ihren eigenen Weg durch die Krankheit finden können. Weil das ist die größte Herausforderung aus meiner Sicht, dass das ist alles Neuland. Also ab dem Moment der Diagnose betreten wir Neuland. Und es gibt ein Leben davor und es gibt ein Leben danach. Und das Leben danach, da wissen wir einfach überhaupt nicht, was kommt. Und wir wissen auch ganz lange Zeit danach überhaupt nicht, was kommt, weil so Folge Erscheinungen oder diese Nebenwirkungen oder Nachwirkungen sind das eigentlich der Therapie. Das kann manchmal auch Jahre später was kommen, was du gar nicht erwartet hattest.
Und
ich würde allen immer mit auf den Weg geben, was sie daran denken sollen. Also aus meiner Sicht, the only way is through, das war so mein Motto, zu sagen, führt kein Weg daran vorbei. Aus meiner Sicht, ich war bin da in der Schulmedizin und habe das dann ergänzt für mich, alles, was ich so brauchte. Aber mein Tipp ist immer, dass sie sich nicht reinquatschen lassen von irgendwem.
Ja.
Also nicht mal nur, weil irgendwer irgendwas hatte oder mir haben Leute gesagt, du kriegst dann so taube Finger und du musst dann unbedingt das und das machen. Und ich hatte überhaupt keine tauben Finger.
Also verstehe.
So, das einfach bei sich zu bleiben und zu gucken, was brauche ich.
Guter Punkt. Jetzt bist du ja auch Strategieberatung und du hast eine von 8 gegründet und ganz viele tolle Projekte auf den Weg gebracht und unterstützt eben Unternehmen dabei, Menschen oder den Unternehmen per se erstmal zu helfen, Menschen einzugliedern oder auch zu unterstützen in solchen schwierigen Phasen. Was sind denn die größten Hürden, lass uns mal einen Schritt vorher gehen. Ist Krebs am Arbeitsplatz deiner Meinung nach ein Karrierekiller? Ist das Realität oder ist das ein Missverständnis?
Ich würde total gerne sagen, dass das ein Missverständnis ist, aber ich kann das nicht sagen. Ich erinnere mich ich hatte ein Interview, das ist schon ganz am Anfang nach der Gründung von Eine von 8, war das mit der Süddeutschen Zeitung, und die hat mich das gefragt. Und ich habe damals so ein bisschen, ich habe ehrlich gesagt ein bisschen rumgeeiert, weil ich dachte, ich kann doch nicht sagen, dass es ein Karrierekiller ist, weil ich dann ja den Betroffenen das Leben schwer mache.
Mm.
Aber ich bin, heute kann ich sagen, ich bin davon überzeugt, wir müssen mit dem arbeiten, was da ist.
Ja.
Und da ist, dass Krebs ein totales Stigma immer noch ist. Und es ist immer noch ein Tabuthema, auch wenn wir gerne in so einer LinkedIn-Bubble manchmal denken, es ist kein Tabuthema mehr. Doch, es ist ein Tabuthema, weil die Leute ab dem Moment, wo du diese Krankheit bekommst, löst du Urängste, also Krebs löst Urängste aus.
Mhm.
Und du bist ab dem Moment, bist du in einer anderen Schublade. Du bist in einem Paralleluniversum, du bist halt jetzt die Krebs hat. Und du wirst abgestempelt, bewusst oder unbewusst. Und es schwingt immer was mit, wie Na, wie lange noch? Also du bist jetzt halt quasi kurz, du bist halt so, also du hast so diese Welt der Gesunden verlassen und bist ein Stück weiter Richtung Endlichkeit, also deiner eigenen Endlichkeit gegangen. Ja. Und das ist so eine Wahrnehmung, mit der wir auch arbeiten müssen einfach. Wir müssen also wirklich hingucken und sagen, was löst, wenn jemand sagt, ich habe Krebs, was löst das mit mir als Person, aus die es sagt, was löst es mit der Person, aus die es hört. Und das ist was, es ist so eine, diese Urangst vor Krebs oder dass wir nicht gelernt haben, wirklich über Krebs zu sprechen. Das ist eine der Herausforderungen, dass es schwierig werden kann, sich davon zu erholen. Dass man, gerade wenn du dann wiederkommst und hast andere Anforderungen oder du möchtest, vielleicht wollen gar nicht. Also es gibt halt, dann kann in beide Richtungen gehen. Ich habe ganz viele Frauen interviewt und ich habe mit einigen gesprochen, die haben gesagt, sie hatten überhaupt keinen Bock mehr, zurück in den alten Job zu gehen. Und da kannst du natürlich aus neutral außenstehender Sicht kannst du sagen, jetzt hat halt auch nicht mehr geklappt, weil sie halt Krebs hatte. Aber die wollten vielleicht auch einfach gar nicht mehr in dieses alte Hamsterrad zurück, sondern haben gesagt, wenn ich jetzt noch, angenommen, ich habe noch fünf, weil du wirst mit 5 und 10 Jahres Überlebensprognosen konfrontiert, wenn ich jetzt noch, es kann auch viel länger gehen, wenn ich jetzt, angenommen, ich hätte jetzt nur noch 5 Jahre, was würde ich dann in diesen 5 Jahren machen wollen? Und dann, das ist der Punkt, wo viele einfach sagen, ich gehe raus, also ich mache was anderes.
Ja, logisch.
Aber das können nicht alle, weil sie es manchmal einfach so finanzielle Sicherheit noch auch braucht. Das ist, das hat ja, also Arbeit hat ja auch eine, nicht nur eine gesellschaftliche Funktion sozialer Teilhabe, sondern hat ja auch einfach den Effekt, dass man Geld verdient und seine Mieten zahlt. So.
Ja.
Und deswegen, manche andere sagen, die fordern halt den Karriereschritt ein. Das kann so ein Katalysator für Verschiedenes sein, so
eine Diagnose. Ja. Jetzt stelle ich mir das ultra schwierig vor, ne? Wenn ich jetzt mal so an die Unternehmen denke, mit denen ich auch zusammenarbeite und in die ich so reinblicke durch Gespräche und Ähnliches, man muss ja immer berücksichtigen, dass die Führungskräfte oder auch die Vorstände und die Geschäftsleitung sind ja selber keine Psychologinnen. Die sind auch in der Regel keine Coaches, ne? Wie vermittelt man denn dort das richtige Handwerkszeug, damit gerade Führungskräfte, Vorstände, CEOs, Geschäftsleitung, Managing Directoren und so weiter mit Empathie und Verständnis und dem richtigen Blick nach vorne für beide Parteien einen Umgang finden?
Ich glaube, es sind zwei Dimensionen, die da zusammen, also zwei Stränge. Das erste ist, dass wir, niemand hat Bock, sich freiwillig mit dem Thema Krebs zu beschäftigen, aus den eben genannten Gründen. Und niemand nimmt sich aus dem Arbeitsalltag raus. Ich habe das bei meinen Kunden immer gesehen, die haben dann so im Kalender stehen, empathisches Zuhören und sowas. Und da geht aber keiner hin. Also es steht halt ständig irgendwas im Kalender und ich sehe so, wir machen doch Meetings, aber du hast doch, also das wäre doch eigentlich total schön, wenn du da hingehen würdest. Und das macht keiner, weil alle ihren Arbeitsalltag haben und irgendwann Feierabend haben wollen. Deswegen haben wir einen Crashkurs entwickelt, wo wir gesagt haben, wir machen die Führungskräfte innerhalb von 2 Stunden fit für den Moment der schlechten Nachricht, weil die wird irgendwann kommen. Es muss kein Krebs sein, das kann noch eine andere Diagnose sein oder eine andere, ein anderer Schicksalsschlag. Aber allein bei Krebs, wir haben in jedes Jahr 175.000 Menschen im erwerbsfähigen Alter in Deutschland, die Krebs bekommen. Und das heißt, im Schnitt kriegt, also hochgerechnet kriegt jeder Zweite irgendwann im Leben Krebs. Das heißt, die Frage ist nicht, ob das irgendwann dich betrifft in deinem Arbeitsumfeld, sondern wann. Du wirst es irgendwann im Arbeitsumfeld haben. Und das Zweite ist, dass wir lernen müssen, wirklich, es wäre total schön, also eine pauschale Anleitung zu haben, aber die gibt es einfach nicht. Deswegen wir uns überlegt haben, wir haben ein Erste-Hilfe-Paket entwickelt für Organisationen, was sie einfach bei sich abspeichern können, also ablegen können, wie so ein Erste-Hilfe-Kasten. Und da ist alles drin, was sie brauchen, um dann schnell reagieren zu können. Da sind Checklisten drin für diese Gespräche, die du führst, wo du auch nochmal gucken musst, du als Führungskraft, geht's ja ganz, ich mache Personality Profiling, wo du guckst, was habe ich denn, was ist meine Präferenz jetzt gerade und was ist vielleicht für eine andere Persönlichkeit das Richtige? Weil du musst ja dann beides als Führungskraft zusammenbringen. Und das Erste-Hilfe-Paket ist was, das ist so aufbereitet, dass du dich, also wenn du diesen Crashkurs zum Beispiel gemacht hast bei uns, dann kannst du dich an der Situation retten, wo jemand kommt und in dein Büro kommt und sagt, ich habe Krebs, dass du dann einfach weißt, wie du jetzt reagieren kannst, es ist immer schwierig und es wird nie einfach sein. Es gibt halt Möglichkeiten, sich so darauf vorzubereiten, dass du diesen Raum hältst. Und dass du nicht dann sagst, Kopf hoch, das wird schon wieder, was haben die Leute gesagt.
Ja.
Und
Das, ja, wobei ich das noch, um dich mal kurz zu unterbrechen, wobei ich das noch, also gefühlt finde ich das gerade noch angenehmer, als so ein Mitleid zu bekommen, weil ich kann mir auch vorstellen, dass das häufige Reaktionen sind, oder? Dass Leute dich dann direkt bemitleiden und so total selber emotional werden und das hilft einem ja dann auch irgendwie nicht, oder?
Das ist total unterschiedlich auch wieder, weil es davon abhängt wieder, was hast du für ein persönliches Verhältnis zueinander, was ist das für eine Art Führungskraft bist du? Mitleid hilft, also Empathie, ja. Mitleid hat oft was von so einem Gefälle, finde ich, aus meiner Wahrnehmung. Wenn Leute sagen, du tust mir so leid, wo ich denke, naja, also, das ist nett gemeint oft, aber es geht halt so einen Unterschied für mich aus Mitfühlen und Leiden. Wenn ich selber aber gar nicht leide gerade, weil ich halt sage, ich bin hier im Arbeitsumfeld, dann brauche ich niemanden, der da so, also, weißt du, was ich meine?
Voll.
Da müssen wir einfach gucken, dass wir, wie wir da, weil wir sind ja in dem Moment, wo die Diagnose kommt, verschwimmt Berufliches mit Privatem. Du hast ja diese ganz persönliche Krankheitsgeschichte und manche Leute wollen auch beim Arbeiten nicht über ihre Krankheit so viel sprechen. Weil sie sagen, das ist hier meine andere Rolle und je nach Unternehmen ist es auch einfach nicht klug, das zu tun. Weil viele können es auch nicht sagen und das ist halt was, was für mich so eine der größten Herausforderungen ist. Das ist eine Diskrepanz zwischen der öffentlich deklarierten Haltung. Also es gibt eine Diskrepanz zwischen der öffentlich deklarierten Haltung und der tatsächlich gelebten Praxis.
Mhm.
Also öffentlich sagen immer alle, wir sind so inklusiv und das schreiben wir uns auf die Fahnen, dass wir uns alle so sein können, wie sie sind und mit ihren ganzen Themen. Aber in der Praxis ist das anders. Ich hatte das ein Beispiel dazu. Ich habe mich halt eine Frau gefragt, die in ihren Anfang 30 war und sie hatte mit Anfang 21, also mit 21 die erste Krebsdiagnose bekommen.
Oh, wow.
Über die Jahre immer neue Diagnosen bekommen, hat trotzdem ihre Ausbildung gemacht, hat trotzdem studiert und war dann in dem Moment, dass sie gesagt hat, sie möchte sich jetzt bewerben und hat mich gefragt, ob sie das sagen soll oder bei dem Bewerbungsprozess. Und dann habe ich gedacht, so gut, ich bin ja keine Personalerin. Ich frage mal mein LinkedIn-Netzwerk, weil da sind ja genug Leute, die sowas genau gut jetzt hier tagtäglich machen. Und dann habe ich einen Post dazu gemacht und dann unter dem Post waren die ganzen Kommentare alle in die Richtung, du möchtest ja nicht für ein Unternehmen arbeiten, was dich nicht so nimmt. Und dann ging es um Cultural Fit und Unternehmenswerte und so unterstützendes Umfeld. Und das können Unternehmen sich gar nicht mehr leisten. Und hinter den Kulissen haben die mir alle geschrieben, bloß nicht. Und dann dachte ich so, was nützt uns diese schöne Diversity, also diese schöne Haltung, die wir nach außen tragen können, wenn wir das in der Praxis nicht leben? Weil als Betroffene sehe ich ja, dass wir es nicht leben.
Ja.
So,
ja, also
nichts.
Du, ich bin da voll bei dir und ich frage mich tatsächlich in der Situation ganz häufig, sind denn diese ganzen Maßnahmen, die wir anbieten, ne, sei es eben deine Maßnahmen, die du sagst, oder sei es eine Inclusive Leadership Masterclass, sei es Diversity-Angebote, ganz klassisch, ob die in einer derartigen Performer-Leistungskultur, in der wir gerade leben und in der wir hier in Leistungsgesellschaften einfach aktiv sind, überhaupt greifen. Ne? Und natürlich, ich weiß, dass es so ist, aber ich weiß auch, dass es da Ausnahmen gibt und dass es vor allem auch Unternehmen gibt, die ganz explizit dagegen sind und das eben genau wie du beschreibst. Ja, ist alles schön und gut, aber ist nicht mein Problem. Ich sage es jetzt mal ganz platt und deswegen kümmert es mich auch nicht. Weil das ist das, wie wir groß werden eigentlich, ne? Also so Thema, jetzt bringe ich mal so ein anderes Thema mit rein, aber weil das sehr auf der Grenze ist, dieses Thema Adultismus, wie wir eigentlich von Kindheit an in ein System gesetzt werden, wo wir nicht die Erlaubnis bekommen, irgendwie mal Dinge zu hinterfragen oder auch mal Nein zu sagen. Wir müssen uns anpassen, wir müssen funktionieren und wir werden auch diszipliniert und das lernen wir dann und dann sind wir irgendwann erwachsen und dann sitzen wir da oben. Sitzen in unserem tollen Job und fragen uns dann irgendwann die Sinnfrage, was machen wir hier eigentlich? Oder bekommen im schlimmsten Fall Krebs oder eine andere chronische Erkrankung oder ähnliches, die uns komplett auf den Boden der Tatsachen zurückholt und fangen dann erstmals an, darüber nachzudenken, was mache ich hier eigentlich? Und ich bin da total bei dir. Also ich finde, das ist ein absolutes Umding und mir schmerzt es wirklich im Herzen, also ganz ehrlich, zu hören, dass der Großteil der Leute auf diesen Post bei dir damit geantwortet hat, tu es lieber nicht. Weil ich finde, das bedingt ja noch mehr, dass eine Person sich wieder zurückgesetzt fühlt, dass man nicht nur mit dieser Angst und dem Schmerz umgehen muss, sondern dass man darüber hinaus auch noch damit klarkommen muss, dass die Arbeitswelt einen plötzlich nicht mehr haben möchte. Und was ich zum Thema Zugehörigkeit weiß, ne, darüber habe ich ganz viel geschrieben, darüber weiß ich ganz, ganz viel, ist einfach, dass allen voran Zugehörigkeit uns überhaupt erst ermöglicht, unser volles Potenzial zu entfalten. Und die Kraft, in die Gesellschaft, aber auch in die Unternehmen zu geben, die wir haben. Und wenn uns da der Garaus gemacht wird und das Licht ausgemacht und gesagt wird, nee, brauchen wir nicht, danke, weil du bist jetzt nicht mehr fähig genug, da haben wir ein Riesenproblem. Also auch mit Blick auf Fachkräftemangel und so jetzt mal in die Zukunft geschaut, ne?
Ich glaube auch, das sind wieder zwei Sachen, weil es wird immer der Blick auf das Defizitäre gerichtet.
Ja.
Halt nicht zu gucken, so eine Krankheitserfahrung, also alle, die das durchgemacht haben, die sind unfassbar viel reifer und weiser als alle anderen Menschen, die hier rumlaufen. Ja. Also jede Grenzerfahrung bringt dich in der Persönlichkeitsentwicklung so viel weiter, dass die eigentlich müssten wir viel mehr gucken, was hast du denn da gelernt? Was können wir jetzt nutzen? Ich weiß, dass ich ganz viele Meetings hatte, wo ich danach dachte, macht ihr euch jetzt wirklich darüber Gedanken? Also ich saß dann und dachte, ich habe das Problem nicht mehr gesehen. Aber ich dachte, das ist doch jetzt wirklich nicht schlimm. Und diese Fähigkeit, wir sind viel resilienter danach, wir können viel besser priorisieren und haben einen ganz anderen Blick auf das Leben. Und das ist eine Bereicherung für jedes Team. Und das Zweite, ich bin ja Mediatorin und da geht es immer um Bedürfnisse. Und ich glaube, wir müssen aufhören, immer nur um die Bedürfnisse von den Betroffenen zu circlen hier und so zu kreisen, sondern müssen gucken, wer ist denn da noch im Raum? Und wir sind in einem System, wo wir dann sagen, wir haben Führungskräfte, wir haben Teammitglieder, wir haben eine Organisation, die haben alle Interessen und Bedürfnisse. Und das ist unser Ansatz, dass wir sagen, wir müssen die Bedürfnisse von allen gleichwertig betrachten. Weil wenn ich eine betroffene Person habe und mache als Unternehmen alles, dass ich sage, ja, du kannst immer gehen, du kannst dies machen, du kannst das machen. Das ist für die Betroffenen total nett. Aber das Team ist auch noch da und die müssen es dann auffangen im Zweifelsfall, wenn ich als Unternehmen keine Strukturen schaffe, die das ausgleichen. Also einfach immer dieser Mechanismus zu sagen, jemand fällt aus und dann wandert einfach die ganze Arbeit, also im Projektmanagement zum Beispiel, ne, wandert diese ganze Arbeit dann einfach rüber aufs Team und die müssen das noch mitmachen. Das machen die so 3 Monate mit und dann sagen die irgendwann so, also, sorry, aber wir brauchen hier irgendwie eine andere Lösung oder auch die Führungskraft. Die muss empathisch sein, aber in alle Richtungen und auch mit sich selber, weil sie sonst das alles auffangen muss. Und das Unternehmen haben einen Unternehmenszweck und dieser Unternehmenszweck darf bei der ganzen Diskussion nicht vergessen werden, weil sonst funktioniert es nicht.
Absolut richtig. Wie sieht denn jetzt eine solche Unternehmenskultur aus? Wenn wir jetzt mal so einen Blick in die Zukunft wieder wagen und wir sagen, wir machen jetzt mal so eine Zukunftsvision auf, in der im Prinzip all das schon erreicht ist, was wir haben müssen in Unternehmen, um in solchen Situationen gut mit unseren Mitarbeitenden umzugehen, aber gleichzeitig auch trotzdem noch zukunftsfähig zu sein. Worauf würde man da achten? Und natürlich hier gerne auch mit Blick auf eine gegenseitige Unterstützung, weil ich finde es tatsächlich auch schwierig. Ich will gar nicht immer so rüberkommen, als wenn ich gegen Unternehmen wettern würde. Das ist natürlich überhaupt nicht der Grund. Ich wünsche mir nur einfach tatsächlich eine Gesellschaft, in der wir wegkommen von so egoistischen Gedanken, die so ich-zentriert sind. Das ist alles immer so ich-zentriert. So, wir müssen gut sein, wir müssen performen, wir müssen unsere KPIs treffen und deswegen müssen wir XYZ machen. Und ich hätte viel lieber, dass noch mehr Menschen irgendwie sich inspiriert fühlen, bei sich anzufangen und die Eigenverantwortung bei sich zu suchen. Und ich glaube fest daran, ich glaube sogar, ich habe das neulich gelesen, aus dem Change Management gibt es da sogar so eine Methodik, dass man irgendwie sagt, 30%, also man muss 30% an Leuten erreichen, damit so ein Kipppunkt ist, also dass so eine Bewegung entsteht. Das sind nicht mal viele, ne? Und ich glaube daran glaube ich ganz fest, dass so viele Leute wie möglich, die sich zusammentun, eben andere inspirieren können und dann so ein Dominoeffekt entsteht. Und hier meine Frage, was braucht es für eine solche positive Unternehmenskultur?
Ich glaube, es muss menschenzentriert sein dann an der Stelle, glaube ich, tatsächlich. Und es kann nur dann wirklich nachhaltig sein. Also wenn wir werden eingekauft, um einen Job zu machen, um eine Arbeit zu erledigen und um da, was du vorhin gesagt hast mit dem Potenzial, um da wirklich aus dem Vollen schöpfen zu können, müssen wir uns dazugehörig fühlen, eingebunden fühlen. Und ich glaube, es gibt zwei Sachen, auf die es immer wieder zurückkommt. Und das ist Kommunikation und Wertschätzung. Und das sind für mich die zwei Schlüsselelemente, die es braucht für langfristig gutes Miteinander. Mhm. Und wenn ich die Erfahrung, also wenn wir so als Zukunftsvision, wenn du sagst, was wäre das perfekte Unternehmen, dann wäre es eins, wo nicht geurteilt wird. Aber das Urteilen ist so menschlich, dass wir einfach uns anfangen müssen. Wir müssen bei uns anfangen, andere nicht unsere ganzen Ideen, die wir so haben oder was es bei uns auslöst, einfach den anderen überzustülpen und zu sagen, ach, du hast jetzt das, dann ist das so, sondern einfach zuzuhören und Fragen zu
stellen. Ja, so. Oh, mein Herz geht auf.
Das wäre mein...
Ja. Dankeschön. Ja, ich finde, wir machen das zu selten und dieses Zuhören, das ist so kraftvoll in allen Lebenslagen. Wahnsinn, also danke, das ist schon alleine, das ist schon wirklich ein sehr, sehr hilfreicher Impuls, finde ich, den wir uns alle zu Herzen nehmen dürfen.
Und der geht aber von beide Richtungen wieder, ne? Also weil total. Ich als Betroffene, auch ich gehe im Unternehmen, muss ich auch gucken, was haben die denn für Bedürfnisse? Ja, und was dazu hören, was braucht die Führungskraft denn, wenn ich eine Idee habe, wie das laufen soll hier, was brauchst du denn? Und da auch ein Beispiel, ich habe einmal einer Frau gesprochen, die hatte mit ihrer Führungskraft den Deal, dass sie einfach sich tageweise sogar, immer wenn es ihr gut ging, kam sie ins Büro. Und dann, die hatten sowas, weil das ist immer das, wo Unternehmen sagen, wie sollen wir das denn machen? Die hatten so eine Liste an Themen, an Projekten, die das ganze Team toll findet, wo niemand Zeit zu hat. Und die hat einfach immer, wenn sie da war, an diesen Projekten gearbeitet, die alle sich wünschen, die aber sonst im Arbeitsalltag immer hinten runtergefallen sind. Das heißt, immer wenn sie da war, haben alle sich gefreut, weil sie wussten, das Projekt geht weiter. Die wurde aus dem laufenden Prozess quasi rausgenommen, dass es keine Deadlines und keinen Druck gab in beide Richtungen und alle wussten und planen konnten. Und das sind halt Lösungen, da brauchen wir viel mehr Untersuchung. Also wenn irgendjemand, der das hier hört, Lust hat, mit uns dazu brainstormen, auch nochmal zu sagen, was können wir dann wirklich tun? Weil das ist so unternehmensspezifisch dann wieder ab von der Größe, von der Art der Arbeit, die da anfällt und von der Struktur.
Super.
Dass wir da einfach so einen Kanal, wir haben ja ein Think Tank gestartet, wo wir Unternehmen einladen, sich auf Augenhöhe auszutauschen und gemeinsam wirklich zu überlegen, was gemacht werden muss, was gerade nicht funktioniert und gemeinsam neue Lösungen zu entwickeln. Yeah. Und das ist was, auf den setze ich sehr viel, ohne so Pressures on. Ne? Ich erwarte keine Ergebnisse, aber ich erwarte, dass wir einfach darüber lernen zu sprechen und auch darüber sprechen können, dass es nicht funktioniert mit der Inklusion gerade an der Stelle.
Ja, total, total. Zur Abwechslung eine kurze Info in eigener Sache. Hast du Lust, deine Leadership-Skills oder die deiner Führungskräfte aufs nächste Level zu bringen? In meiner brandneuen Online-Inclusive Leadership Masterclass dreht sich alles darum, wie du ein Umfeld schaffen kannst, in dem wirklich alle Stimmen gehört werden. Wir schauen uns gemeinsam an, wie Inklusion im Berufsalltag funktioniert und wie du ein Team aufbaust, das Vielfalt und Zugehörigkeit feiert und Innovation vorantreibt. Klingt spannend? Wenn du bereit bist, echten Impact zu machen, dann trag dich jetzt für die Warteliste ein. Klick einfach auf den Link in den Shownotes und sichere dir deine Plätze für deine Führungskräfte. Bald geht's los. Ich freue mich auf dich. Du hast jetzt gerade davon gesprochen, dass es eben, ne, also aus unterschiedlichen Gründen und auch personenabhängig dazu kommen kann, dass man entweder weiter total performen kann oder es gibt mit Sicherheit auch Menschen, die es eben nicht können. Und jetzt habe ich mich gefragt, wie lässt sich denn diese Balance zwischen High Performance und auch gesundheitlicher Selbstfürsorge am besten aufrechterhalten? Hast du da einen Tipp?
Die Frage ist immer, was so High Performance dann ist, ne? Weil ich teste ja mal alles selber aus. Ich habe gerade so ein Stress Monitoring gemacht, bei jemandem, mit der ich gerne zusammenarbeiten möchte, weil ich das gerne für Frauen und für Betroffene anbieten möchte, mit, dass wir einfach gucken, so was im Alltag stresst dich eigentlich. Weil es heißt ja immer, Arbeit stresst dich und ich kann bei mir sagen, Arbeit ist meine Regeneration. Also ich bin, wenn ich arbeite, bin ich voll im grünen Bereich. Und das ist was, wo ich dann denke, so, wir müssen eher gucken, High Performance wird immer auf Arbeit, auf Erwerbsarbeit gelegt. Aber eigentlich ist das alles, was wir leisten, ist High Performance. Und zwar von morgens aufstehen bis psychisch dann auch diese, weil das psychisch zu stemmen, also diese Krankheit, Krebs ist so eine Psychoterrorkrankheit, weil das immer wieder danach wiederkommt. Und du hast eine Kontrolluntersuchung zum Beispiel, wo du dann gucken musst, was brauche ich? Und das ist für mich diese High Performance eigentlich so, also die Leistung besteht für mich darin, immer wieder zu gucken, bei sich zu bleiben, ohne dass es ein Role Model gibt, weil es kann niemand das beantworten, was du brauchst. Es gibt Leute, die melden sich krank oder nehmen sich Urlaub, wenn sie diese ganzen Kontrolluntersuchungen haben, wo es ja immer darum geht zu gucken, ist wieder ein neuer Tumor da. Und je nachdem, wie du gerade drauf bist, auch oder wie das gerade an dich rankommt, das Thema, ist das was manchmal kann man das so ganz gut machen oder dann betrifft es einen, wenn man denkt, ich gehe da halt hin und das ist halt alles in Ordnung. Und manchmal kann es dich auch ganz schön rauskatapultieren aus deiner Arbeitsrolle. Mhm. Und da halt zu gucken, dass du dir die Räume schaffst und das ist wieder was auch in Richtung Flexibilität und offener Dialog über Bedürfnisse und Anforderungen und neue Spielregeln, zu sagen, ich habe zum Beispiel morgens diesen Termin, ich weiß nicht genau, ob ich danach leistungsfähig bin, ich mache meine Arbeit, vielleicht aber nicht dann. Also das ist halt so die Frage auch wieder in Richtung Flexibilität und flexible Arbeitsmodelle und Arbeitsinhalte, wo wir noch auch von Unternehmensseite Angebote schaffen können, damit die Betroffenen sich nicht alles selber raufschaffen müssen.
Und wie sieht diese ganze Situation eigentlich bei Selbstständigen aus? Weil wir haben jetzt sehr viel über den Unternehmenskontext gesprochen. Jetzt habe ich mich gerade selber mal irgendwie angeschaut und gedacht, okay, aber wenn ich jetzt selbstständig bin und ich mit all diesem Schock in Verbindung gebracht werde und mir Gedanken machen muss, was jetzt in der Zukunft passiert und ich gleichzeitig aber auch diesen Druck habe, Geld zu verdienen und zwar regelmäßig und zu funktionieren und zu performen und. Hast du da Einblicke? Also wie gehen Selbstständige damit um?
Ich kann als Selbstständige sagen, dass es die Hölle ist, weil du keine, alleine bist du Krankentagegeld bekommst, also du musst halt, die Versicherung ist ja nur so ein Kreuz, was man da so setzen muss, was ich zum Glück gesetzt habe. Wenn du bis du Krankentagegeld bekommst, hast du eine 6-wöchige Sperre. Das heißt, du hast auf jeden Fall erstmal 6 Wochen schon mal kein Einkommen. Und wenn du du kannst das nicht vorbereiten, diesen Fall. Du kannst dann natürlich dir ganz viel Geld vorher zur Seite gelegt haben für Eventualitäten. Aber das erwischt dich kalt. Das Schwierigste am Selbstständigsein, also das war das Gute am Selbstständigsein, um das vorzuziehen, fand ich, dass ich einfach selber entscheiden konnte, was ich für Modell für mich wähle, was ich gemacht habe, mal arbeiten, mal nicht arbeiten, also dass ich einfach komplett nicht noch einen ganzen Apparat hatte, dem ich das abstimmen musste, sondern nur meine Kunden, mit der ich das abstimmen musste.
Ja.
Und das war für mich gut und ich konnte halt immer selber gucken, was kann ich gerade und was kann ich gerade nicht und wann mache ich das. Aber danach, es gibt 2 Chemoblöcke bei meinem Tumor, beim zweiten wurde die Infusion wöchentlich gemacht und es konnte mir niemand sagen, wie ich es vertragen werde. Und da habe ich gesagt, ich kann nicht ein Projekt leiten, wenn ich nicht weiß, wann ich da bin und wie ich arbeiten kann, wenn das in einer wöchentlichen Turnus ist. Und da habe ich gesagt, ich gehe raus und mache jetzt Pause und mache noch danach hatte ich ja eine Mastektomie. Ich wusste nicht, wie man so eine Mastektomie verträgt und habe gesagt, ich bin jetzt einfach raus, mache diese OP noch und dann komme ich wieder. Das Problem ist aber, wenn du wiederkommst, müssen deine Bücher voll sein. Weil du kannst ja nicht anfangen und kannst sagen, ich lasse mich jetzt gesund schreiben und kriege kein Krankentagegeld mehr, was ja eh schon im Vergleich zu deinen Fixkosten einfach nicht besonders viel ist. Du kommst in so eine, also Krebs kann wirklich finanziell eine große Belastung sein für Angestellte und Selbstständige. Und du kommst danach als Selbstständige in so eine Phase, wo du irgendwann entscheiden musst, bin ich jetzt wieder fit? Und wenn ich wieder fit bin, dass ich wieder wirklich rausgehe und sage, ich bin jetzt leistungsbereit, die ganze Zeit leistungsfähig, musst du ab Tag 1 ja deine so weit gebucht sein, dass du dich finanzieren kannst, weil du kriegst nichts mehr und du musst deine Krankenversicherung wieder selber zahlen und du hast diese ganzen laufenden Kosten wieder selber. Und das war das Schwierigste. Und da hatte ich auch wieder das Glück, ich habe gesagt, ich komme erst wieder, wenn meine Bücher voll sind und das hat funktioniert. aber das ist eine Luxussituation, ne?
Ja, ja.
So, und das ist schon echt, also auch jetzt heute, ich baue mein, bei einer von 8 ist alles so gebaut, das ist ein Blick hinter die Kulissen jetzt, ist alles so gebaut, dass ich ausfallen kann. Es ist alles so gebaut, dass ich habe ja eine Geschäftspartnerin, Anna Papadopoulos, die wir sind beide so weit immer im Thema, dass wenn wir einen Vortrag haben zum Beispiel, wir sind ja ganz viele Unternehmen unterwegs und halten Vorträge und machen so diese Ask Me Anything Sessions und Q&A Sessions, dass ich, wenn ich krank bin, warum auch immer, hat nichts mit Krebs zu tun, dann ist auch so, wenn du sagst, du bist krank, dann denk immer, alles ist wieder irgendwas, was vielleicht aber eine Erkältung, ist es so, dass sie einspringen kann. Und das ist das so zu bauen, das ist das Gute an der Selbstständigkeit dann, finde ich, dass du selber die Bedingungen bauen kannst. Und da musst du aber gut reflektiert sein natürlich und gucken, was du brauchst. Und ich brauche für mich, dass ich nicht mehr mich krank irgendwo hinschleppen muss, wenn es mir nicht gut geht, sondern da ist jemand an meiner Seite und andersrum genauso, wenn sie nicht kann, dann kann ich übernehmen.
So, ja, ja, super. Das glaube ich. Du hast vorhin von diesem Crashkurs gesprochen, ne? Und hast du mal so einen Erste-Hilfe-Tipp, den du jetzt ad hoc so teilen würdest, den Führungskräfte oder auch eben Geschäftsführende sich zu Herzen nehmen können in solchen Fällen, dass sie morgen, übermorgen, in den nächsten Tagen oder Wochen die Information bekommen, dass ein Mitarbeitender oder eine Mitarbeitende an Krebs erkrankt ist oder meinetwegen auch eine andere chronische Erkrankung oder irgendwas Schlimmes hat?
Mein Erste-Hilfe-Tipp ist natürlich, unser Erste-Hilfe-Paket zu buchen. Ne?
Also das haben wir
genau dafür gemacht.
Ja.
Crashkurs vorweg oder halt Vorträge. Das wäre für Awareness sorgen. Na, erstmal.
Ich unterbreche dich ganz kurz. Ich schick mir den gerne danach. Ich werde den in die Shownotes verlinken, damit das alle jetzt schon mal gehört haben.
Okay. Und der erste Tipp, den ich allen mit auf den Weg gebe, ist, sich selber zu reflektieren, also selber zu gucken, was habe ich denn für ein Thema damit? Weil das ist das, wo es zu diesen Übersprungshandlungen kommt, dass ich irgendwas reingebe, was da gar nichts zu suchen hat. Sondern einfach bei sich selber zu gucken, Und du kannst dich nicht theoretisch auf alle Themen vorbereiten, aber dass du einfach selber weißt, was bist denn dieses Gespür dafür zu entwickeln, was bin ich für ein Kommunikationstyp zum Beispiel und wie wirke ich auf andere und was brauchen andere. Und das kann man immer üben. Das ist so. Und da kann ich ein Profiling anbieten, sonst da gibt es einen wissenschaftlich fundierten Report dazu. Was ganz schön ist, weil da dann so drin steht, wie du selber bist und dann wie du reagierst oder wie du wärst dein Kommunikationsverhalten ist und du denkst, das ist super. Und dann liest du auf der Gegenseite, wie andere das wahrnehmen, wie nervig das für andere ist. Das ist
mega. Super interessant. Ja. Okay, also vielen lieben Dank dafür. Wie würde sich denn deiner Meinung nach die Welt verändern, wenn wir jetzt bewusst mit mehr Empathie in den Alltag starten würden?
Ich glaube, das ist Empathie der Schlüssel für, also Empathie, Kommunikation und Wertschätzung sind für mich so die Schlüssel für ein gutes Miteinander. Mhm. Und das heißt ja immer, ob du jetzt empathisch bist oder nicht empathisch, dass man das auch ausleben muss, das glaube ich nicht. Ich glaube, du musst es halt wahrnehmen und es gibt Situationen, wo du das dann einfach nochmal filtern musst, was von dem, was du da wahrgenommen hast, jetzt auch dein Verhalten wirklich beeinflusst, weil es gibt im Arbeitskontext Situationen, wenn du da ganz empathisch bist, also es ist gut, das zu sehen, aber du hast einfach auch noch die ganzen anderen Aufgaben, die du damit in Einklang bringen musst. Aber ich finde, diese Empathie, diese ganze Applied Empathy ist so ein wunderbares Buch,
ja.
Was allen helfen würde. Das betrifft nicht nur die Arbeit, sondern grundsätzlich sich einfach selber nicht ganz so wichtig zu nehmen, sondern zu gucken, ich bin mit anderen im Austausch und lebe mit anderen Menschen zusammen auf diesem Planeten.
Ja. Und was würde wohl deiner Meinung nach passieren, wenn wir Empathie über Erfolg stellen würden?
Ich glaube, dass das gar nicht so, dass das gar kein Entweder-Oder sein muss, sondern dass wir erfolgreich sein. Es gibt auch Menschen, die sind unempathisch, unfassbar erfolgreich, leider. Also ohne jetzt in die Politik abzutreten. Also das geht auch.
Nicht nur da.
Aber da ist auch wieder die Frage, so was möchte ich für ein Mensch sein? Was möchte ich in die Gesellschaft geben? Was möchte ich vorleben auch? Was möchte ich für, sei es Karma oder wie auch immer, was möchte? Was ist so, wie möchte ich im Flow sein mit anderen energetisch auch?
Ja.
Und ich glaube, dass man wirklich nachhaltig, also das nachhaltige inklusive Führung funktioniert, wenn man in der Lage ist, das zu kombinieren, dass du diese Unternehmensinteressen verfolgst und dabei empathisch bist und nicht so einen Tunnelblick bekommst. Das ist für mich die größte Herausforderung. Das erfordert auch wieder sehr viel Menschenkenntnis und sehr viel Reife auch von der Führungskraft.
Absolut.
Den Blick dazu weiten und das den Management-Part oder diesen Leadership-Part soweit als Basic Skillset verinnerlicht zu haben, dass du den Kopf hochheben kannst und auf die Bedürfnisse um dich herum gucken kannst.
Rebecca, wir sind jetzt fast am Ende und ehrlicherweise habe ich gar keine Frage mehr, aber mir ist gerade noch eine gekommen, die ich gerne nochmal so mit dir diskutieren würde, weil ich die in letzter Zeit sehr häufig habe und da geht es darum, dass ich mir die Frage gestellt habe, du hast gerade Karma erwähnt, ne? Und ich beobachte durch diese ganzen Gespräche, die ich geführt habe und durch meine Arbeit, dass insbesondere Menschen, die schwere Krisen erlebt und durchlebt haben, in dem Mainstream-Wortlaut würde man sagen, spirituell sind. Wenn jemand über Karma redet, finde ich das nicht spirituell, sondern ich glaube einfach daran. Ich glaube auch daran, dass wenn du Gutes tust, bekommst du gut zurück und nicht anders. Aber wie stehst du dazu? Glaubst du auch, dass Menschen, die schwere Krisen durchlebt haben oder durchleben mussten, eher dazu tendieren, die Welt mehr auf Augenhöhe zu betrachten und nicht so egozentrisch durch die Welt zu laufen?
Eine schwierige Frage, weil das so, also ich könnte jetzt so weit ausholen.
Ja.
So eine Grenzerfahrung verschiebt den Horizont. Und wenn du diesen Horizont einmal, du hast dich mit deiner eigenen Endlichkeit beschäftigt. Und an dem Punkt spätestens guckst du dir da an, was du da eigentlich getrieben hast in deinem Leben bisher oder was so um dich herum läuft und was wie du es eigentlich findest. Und kennst du Spiral Dynamics? Da geht es ja um. Du bist ganz unten auf dem ganz untersten Level. Und es geht einfach ums Überleben. Und alles, was danach kommt, ist Luxus. Und das heißt aber auch, du kannst es danach gestalten. Also du kannst, wenn das Überleben gesichert ist wieder durch die Medikamente, und das hat einfach dann nochmal so einen anderen Blick, weil alles andere ist danach ist so, es sind Luxus-Level, die dazukommen und das ist das, was Leute, auch wenn sie es gerade metastasierte Patientinnen sind zum Beispiel, Die haben immer, das läuft einfach mit, dieses Thema dann, dass sie auf diesem, immer auf das Level zurückkommen, dass es ums Überleben geht. Und da werden andere Dinge einfach total unwichtig. Mhm. Und andere, es geht eher darum, wie baue ich ein gutes Leben? Also was ist für mich ein gutes Leben?
Mhm.
Und das ist das, ich würde das nicht spirituell nennen, sondern einfach im Sinne, es ist eine andere Weisheit, die Menschen mitbringen nach so einer Krankheitserfahrung. Und das können auch andere Schicksalsschläge sein.
Ja, absolut. Deswegen finde ich im Übrigen auch so diese Altersdiversität, ne, die ja auch in aller Munde ist, sehr interessant, weil wir ja immer dazu neigen, irgendwie jungen Leuten abzuerkennen, dass sie irgendwie eine gewisse Expertise in irgendwas haben und alte Menschen sind wiederum zu alt, die können wir für nichts mehr gebrauchen, weil sie keine Energie haben oder was auch immer. Und das stimmt halt nicht, genau auf Grundlage deiner Erklärung gerade, weil wir alle in unterschiedlichen Lebensphasen schon solche Grenzmomente durchlebt haben oder Krisen erlebt haben, die uns eben ja sehr weise machen können durchaus, ne? Und ich glaube, das dürfen wir nicht vergessen. Rebecca, es war mir ein Riesenfest, mit dir zu sprechen. Wirklich, ich ziehe meinen Hut vor dir. Ich finde das wahnsinnig beeindruckend, was du geleistet hast, was du immer noch leistest und wie du dich diesem ganzen Thema auch aktuell noch stellst und für die Zukunft präparierst. Vielen Dank für deine ganzen Weisheiten. Vielen Dank für deinen Input. Vielen Dank auch, dass du bereit warst, über deine eigene Betroffenheit zu sprechen. Ich weiß das sehr zu schätzen und ich habe mich mega gefreut, dass du da bist.
Danke.
Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.